Ich bin ja schon auf Sendung hier. Herzlich willkommen. Ich bin Simon hier am Start bei Tischlein deck dich, Ausgabe Nummer 116. Ja, es geht rasant weiter, nachdem ich nach Nummer 109 eine kleine Pause einlegte. Auch bedingt durch dieses Erbe, das ich da verwalten musste für meine Eltern. Ihr Haus eben, das, ja, das, wofür sie gearbeitet haben, ihr ganzes Leben, was ja auch bewundernswert ist. Nur eben muss ich dann hier offenlegen, wie dieser Reichtum entsteht im Imperialismus und vorzeichnen, wie es aber besser möglich wäre, sittlicher für ein harmonisches Zusammenleben aller Menschen möglich wäre, dass der Produktive sein Reichtum akkumulieren kann. Ja, wer produktiver ist als ein anderer, der kann ja auch mehr verdienen und mehr akkumulieren. Aber mit diesen versöhnlichen Worten hier, das ist ja doch wichtig, dachte ich, das Versöhnliche, was ich da betonte, irgendwie, dass auch nach der Revolution wird es noch Profite geben. Der eine oder andere wird dann noch seinen Profit abschöpfen dürfen, ja. Aber eben nicht mehr so viele, nicht mehr diese althergebrachten Profite. Der Autoindustrie zum Beispiel, die jetzt wirklich schon, ja, über ein Jahrhundert da einfach das ausgepresst hat, was aus dieser Erfindung zu ziehen war, dem technologischen Vorsprung von uns Deutschen. Und dann der Vergleich mit den japanischen Autobauern, der hat irgendwie da auch nochmal für einen Produktivitätsschub gesorgt dann nach dem Zweiten Weltkrieg. Das war irgendwie auch eine Welle der Industrialisierung, die dann nochmal durch Deutschland durchrollte. Aber gut, jetzt ist einfach nichts Innovatives mehr drin. Da ist ja keine Eigenleistung dabei, jetzt einfach das immer weiter am Laufen zu erhalten und nochmal zu optimieren, wie kann man die Autos noch besser produzieren, noch schneller, noch effizienter. Nun gut, aber mit diesen Worten möchte ich dann sagen, ja, ich begrüße euch bei dieser schnellen Folge, weil es schon sehr spät ist und ich kann jetzt hier einfach nur das liefern, was ich halt immer liefere. Eine schnelle Folge, alles raushauen, was mir einfällt. Und viel mehr will ich ja auch gar nicht versprechen, das ist ja auch das Wichtige, den Mund eben nicht zu voll zu nehmen. Ich muss noch mal kurz Wasser holen, Wasser einschenken. Und der Grund aber, warum wir nicht zur Revolution kommen, ist, dass es solche bourgeoisen Medienprodukte gibt, wie eben den Neue 20er Podcast, den ich deshalb ja so hart angehen muss. Auch wenn die beiden ja aus einer grundsympathischen Haltung argumentieren, da ist es dann doch das Grundfalsche, dass sie damit affirmieren. Nämlich, gerade hörte ich dann rein in diese Folge des Salons aus dem Mai. Dann geht es darum, Wolfgang sagt, aber warum kommen wir da beim Klimawandel nicht dahin, einfach mehr zu erfinden, neue Produkte, die uns dann dagegen schützen oder dagegen vorbauen. Das ist ja auch richtig, nicht immer nur darauf schauen, wie können wir es noch vermeiden, sondern auch, wie können wir vorbeugen gegen die Schäden, wo wir wissen, okay, die Temperatur ist jetzt ja schon gestiegen und steigt weiter. Also was tun, um sich daran anzupassen, mehr Klimaanlagen. Oder einfach Neues, jenseits des Privatwirtschaftlichen, sagte Wolfgang, dass sich der Reiche dann halt die beste Klimaanlage leisten kann. Und Stefan sagt dazu, ja, er versteht es auch nicht, warum bekommt man es nicht hin? Und ob das privatwirtschaftlich ist oder nicht, da will er dem Kapitalismus immer noch ein Türchen öffnen und dass er sich, wie auch ich, aber das ist ja doch was ganz anderes, was ich betone, doch erstmal ganz klar dem Kapitalismus der Klasse, der Kapitalbesitzer, die Macht wegnehmen, damit es dann durch die kommunistische Partei gesteuert wird und dann können wir da sehen, in welchen Bereichen wir den Kapitalismus doch noch zulassen. Aber sein Herangehen ist halt schon so anarchisch, wird, dass er sagt, ja, dem Kapitalismus müssen wir auch noch ein Türchen offen lassen. Das, was Wolfgang sagt, jenseits des Privatrechtlichen, geht ihm dann schon zu weit. Aber sie stehen ja eigentlich beide auf der gleichen Seite. Dass Stefan sich dann aber fragt, naja, wie kommt es, dass wir da einfach nicht hinkommen, dass es keine neuen Erfindungen gibt oder warum schafft man das nicht, wenn man doch weiß, was da ansteht jetzt mit Indien, dass die demnächst so viel Energie brauchen werden, einfach nur um sich runterzukühlen in 10 Jahren, so viel Energie verbrauchen, wie sie heute für ganz Indien verbrauchen, für die gesamte Wirtschaft und Gesellschaft. Nun ja, es müsste also irgendwas geben, auch wo ein Profit drin liegen kann, was man erfinden kann, um auf diese neuen Märkte mit dem Klimawandel hin. Also gut, aber das hatte ich ja schon abgefrühstückt, ja, das war ja schon damals in Folge 110, die damals den Anstieß gegeben hat. Das ist ja immer noch ganz richtig. Die Kapitallogik ist absolut, es gibt kein anderes handelndes Subjekt und die Kapitalisten, die wissen dann vielleicht sogar, dass sie dann auch mit untergehen, wenn die ganze Erde untergeht, aber das ist dann auch egal, es gibt nichts anderes, es gibt keinen Lokführer mehr. Das fand ich sehr schön aus der letzten Folge, diese Metapher, so ist es auch und ja, so ist es auch. Aber so ist es halt auch, vor allem, weil solche Leute dann ihre Podcasts machen und dann einfach nur drüber stehen wollen, einfach nur mal triumphieren wollen über diesen westlichen Diskurs, der ja auch so dumm ist, dass es nicht viel braucht, um darüber zu triumphieren. Das ist auch ganz klar, dass man sich damit einfach macht, wenn man da nur die Schwachen rauspickt. Der Westen, der zwar materiell so stark ist, aber geistig so schwach. Also ja, da pickt man sich den halt raus, ne, und prügelt dann auf den nochmal ein. Das ist auch das, halt dieses Markerhafte, was ich da immer wieder wahrnehme. Und deshalb will ich es hier noch auf die Spitze treiben und weiter triumphieren über diese beiden. Ich kann einfach nicht zum Ende kommen. Ich kann einfach nicht, nee. Ja, es passiert nichts, weil wir uns nicht trauen, daran zu denken, dass erstmal relativ viel passieren müsste, sich diese politische Landschaft ändern müsste. Aber ich will jetzt hier nicht das aufarbeiten, was ich nur gerade gehört habe, während ich noch hier hervor. Und das ist ja, ich habe doch hier meine wirklichen Notizen, an denen ich mich entlang hangeln kann. Genau, der Machthaber Joe Biden. Dazu habe ich schon was Neues getwittert. Das will ich hier nur kurz wiederum vorlesen, in Anschlag bringen. Aber hier muss ich noch kurz auch meine digitalen Notizen öffnen. Kann es losgehen, ich kann nie alles abarbeiten, aber ein bisschen was doch schon, und irgendwann kommen wir auch noch zu dem, was ich eigentlich geplant hatte und so weiter. Aufwand, Podcast, Clips. Es ist alles so zufällig, diese Punkte, welchen Podcast man sich rausgreift. Durch Zufall habe ich auch den Aufwand Podcast nur gefunden und jetzt, welche Episode hört man, was bleibt einem da hängen? Das ist auch so ein Gedanke von mir, die Punkttheorie. Es ist ein Punkt, von dem Badiou, der Philosoph, dass ein Punkt so was Entscheidendes ist im Leben, wo man rechts oder links abbiegt. Und, aber gut, da schweife ich schon wieder ab. Okay, ich glaube, hier gibt es nichts Interessantes mehr. Das hatte ich hier alles. Imperialismus, Gewalt. Gut, dazu können wir gleich kommen. Imperialismus, Gewalt, Mord, Autoritarismus. Aber bleiben wir hier erstmal bei Twitter, steigen wir lockerflockig ein. Der Machter. So. Ah, genau. Da geht es jetzt um Lana Del Rey, weil ich ein Lied von ihr entdeckte und das dann twitterte und so. Gut, wann das kann ich dann später auch spielen oder als Outro spiele ich das am besten, weil ich kann mich jetzt nicht unterbrechen. Ich bin heute in Schwung und es ist spät. Ich muss schnell zum Schluss kommen. Ich bin unter Druck, wie immer. Sonntag ist heute auch Sonntag, 21. August, wegen der Lohnarbeit, vor der ich zittere. Ja, wie es hieß in Folge 100, da habe ich dann doch gedacht, oh je, das war dann doch zu persönlich. Das war vielleicht das Persönlichste, was ich je gesagt habe. Wie ich zittere, jeden Montag vor allem vor der Arbeit. Nun gut. Und das ist die Gewalt, die nach innen angewendet wird, in diesen Demokratien, die eigentlich eine Kapitaldiktatur sind. Aber wo Stefan dann sagt, jetzt können wir uns auf ein paar Jahrzehnte friedliches Wirtschaften einstellen. Das war der Clip, den ich da gespielt hatte oder den ihr auch immerhin gehört habt, hattet. Also, das ist für ihn friedliches Wirtschaften, dieses Kapitalistische. Für mich ist es einfach ganz klar jeden Tag, diese Unterdrückung, Unterjochung. Und ja, ich würde es mir eigentlich auch wünschen, so freier Journalist zu sein. Aber da, ja, ist man natürlich auch Spielball der Weltenläufe und der Weltenideologien. Nun, also dieser Tweet nun. Wir dürfen auch nicht alle US-Bürger verteufeln. Es gibt trotz der brutaler werdenden Methoden, mit denen der Kindermörder Biden seine Bevölkerung in Schach hält,
weiterhin viele andere freundliche Menschen dort und viel ansprechende Kunst. Richtig, darunter eben jetzt dieses Lied Blue Banisters von Lana. Dann nächster Tweet. Wenn wir auf die US-amerikanische Bevölkerung einwirken wollen, dem Kriegskurs und Militarismus zu widersprechen, dann müssen wir ihnen zeigen, dass wir sie für liebenswerte Geschöpfe halten, die Schönes hervorbringen, nur leider von einem kleptokratischen Regime gekidnappt sind. Ja, einfach in Geiselhaft genommen und wir müssen das ihnen zeigen. Wir wissen, dass ihr nichts dafür könnt, aber ihr seid jetzt hier halt kontrolliert, dem Machthaber ausgeliefert und wir wollen auch darauf hinarbeiten, euch zu befreien. Klar, aber das ist schwierig, wie ich meinte, mit dieser internationalen Allianz ist schwierig gegen die Atommacht und auch der Bürgerkrieg könnte dann unangenehme Folgen haben natürlich, wenn jemand auf den roten Knopf drückt oder trotzdem, glaube ich, müssen wir in diese Richtung weiterdenken. Aber viel wichtiger ist jetzt eigentlich die nächste Tweet-Kette. Es sind auch nur zwei Tweets hier, kurz und knackig, aber das ist entscheidend eigentlich. Nochmal ein ganz anderer Blick. Wie ich meine, was Stefans Herangehensweise ist, er will immer nochmal um 180 Grad die bisherige Ansicht der Hörer wenden und sagen, ich erkläre es euch oder so und so. So und so muss man da drauf blicken. Es ist alles so. Und das eben auch, dass genau, vorher, wo das noch mit Indien, um da wieder kurz hin zurückzuschweifen. Also warum kommt nichts voran? Klar, die beiden, weil die sich nicht organisieren wollen, in eine Partei antreten wollen, die kommunistischen Klassiker lesen wollen. Weil, warum wollen sie nicht Marx lesen? Oder Wolfgang natürlich hat Marx gelesen, aber ja, will nicht über Marx schreiben. Er könnte ja auch statt über zeitgenössische Themen über solche Klassiker schreiben und da diese Theorien weiterentwickeln. Aber Stefan will noch nicht mal nachlesen oder wie auch immer, weil es einfach veraltet ist mit Marx. Das glaubt man, das ist abgehakt und man will jetzt aber die Technik. Das ist das Neue, das Innovative, das Technische und es müsste eigentlich so viel geben, sagte Stefan. Gerade mit diesen Klimaanlagen oder was auch immer da für Probleme sind beim Klima. Und eigentlich ist doch klar, da muss es technische Erfindungen geben. Aber wie ich sagte am Anfang, das mit dem Auto ist auch schon irgendwie 150 Jahre her, dass der Daimler das hier erfunden hat irgendwo in Stuttgart oder wie auch immer. Es gibt gar nicht so viel Innovation, sondern 150 Jahre wird das dann einfach ausgepresst, was sich da rauspressen lässt aus so einem Vorsprung, der dann dieser Erfindergeist des einen Menschen gibt, der dann seine Firma aufbaut. Und da ist man so geblendet von dieser Technik, von diesen vielen Objekten und sagt sich, ja, dann ist es so, dass dann dieses Ausgeliefertsein gegenüber dem Kapitalismus, dann ist es halt die Kapitalmacht, weil ja, es ist ja doch so faszinierend und so glänzend, was man mittels der alles herstellen kann. Ja, aber gut, das ist ja, weiß nicht, ob ich da zu dem Punkt gekommen bin, den ich machen wollte. Dass deshalb dann alles beim Alten bleibt, weil man auf diesen modischen Devices dann die Nachrichten liest und sich denkt, oh, ist das dumm, das macht ja gar keinen Sinn. Ich verstehe es gar nicht, aber okay, das ist wohl der Stand der Dinge. Es ist ja doch recht modern, es ist ja doch innovativ, was wir hier hätten, aber es ist nicht so innovativ. Und letztlich sind die beiden dann ja auch in dieser Maschmeyer-Erzählung gefangen, dass sie sagen, jawohl, das Kapital, das Egoistische, nur so kann der Fortschritt entstehen. Wir müssen den Marshmallows gegenüber treu bleiben oder müssen zumindest behaupten, das ist unsere universalistische Moral, dass wir hier ein zivilisiertes Land haben, wo man demonstrieren kann gegen Unrecht, anders als in China. Und das ist das, was uns unterscheidet. Und hier müssen die Kapitalisten dann halt an der Macht bleiben und dürfen nicht gewaltsam auch entmachtet werden, wie in China. Aber gut, das reicht jetzt einfach dieser Tweet hier. Man weiß ja auch gar nicht, wie viel Biden noch kontrolliert. Mit drakonischen Gesetzen versucht der Herr der Lage zu bleiben. Aber ist sein Rückhalt in der Bevölkerung überhaupt noch abzusichern mittels immer intensiverer Medienbeschallung und Konformitätszwang? Das ist die Frage, die wir uns stellen müssen. Ist es eigentlich wirklich so schwer, wenn wir jetzt auf diesen Regime-Change hinwirken wollen? Ist es überhaupt so schwer, wie man sich dachte? Oder ist dieses Land im Inneren eigentlich auch schon völlig ausgehöhlt? Die Herrschaft da auch schon? Also, ja, angekratzt, viel mehr als angekratzt. Weiter. Oder bröckelt die Treue zum Machthaber im Weißen Haus und immer mehr Menschen stellen in Frage, warum sie weltweit Terror und Vernichtung durch ihr Steuergeld finanzieren müssen? Man steckt nicht drin, kann nur das Beste hoffen für die Arbeiterklasse und unsere Genossen. Ja, sehr richtig. Auch da gibt es eben Kommunisten. Da kann man nur das Beste hoffen, dass die dann Herr der Lage werden oder das irgendwie nutzen können, so eine Situation des Aufstands. Gut, dann können wir vielleicht hier einen Clip von Habeck einspielen, was so schön ist. Weil das, da haue ich dann so hart ein auf diese anderen Podcaster, die ich ja doch eigentlich ganz lieb habe. Aber hier hören wir uns mal Habeck an, der auch ein ganz lieber ist oder zumindest so aussieht und spricht.
Anstrengung dieser Legislatur. Dass wir mit vielen Zumutungen leben und arbeiten müssen, aber wir wissen doch auch, warum wir es tun. Ich habe es deswegen eingangs nochmal erzählt. Ursächlich für all das ist der politische Fehler, sich abhängig gemacht zu haben von einem Potentaten, der Menschen und Bürger und Völkerrechte mit den Füßen tritt, indem sie nichts wert sind. Und sich davon zu befreien und damit wieder Souveränität im Außen und auch Rechte politischen Handelns zu gewinnen, lohnt, meine ich, die gesamte Kraftanstrengung dieser Legislatur.
Gut gesprochen, gut gebrüllt, Löffel. So, aber mein Kommentar hierzu auf Twitter. Wer Habecks Gerede von Potentaten, die Menschen und Völker mit Füßen treten und im Osten nicht etwa westlich zu suchen wären, prinzipiell affirmiert, der ist ein degenerierter Spinner. Außer schon dieses Wort degeneriert gefällt mir so, ja. Weil ich an mir selbst merke, diese Träger, die ich mir immer wieder vorwerfe, man kann eigentlich sein eigenes Leben gar nicht lenken, ne? Ja, so ist es, dass dann sollte man vielleicht aber versuchen, politisch noch klar zu denken. Oder, wenn es einem einfach so Spaß macht, die Politik zu analysieren, die ja doch was Schönes ist, trotz diesem pluralistischen Medienzirkus, ist doch was Schönes haben kann, wenn man es schafft, sich davon ein bisschen abzukoppeln, da wirklich eine Mauer im Kopf zu bauen und zu sagen, nee, da muss ich mich ganz abschotten. Oft materialistisch analysieren, worauf die Gesellschaft basiert und nicht ihr universalistisches Gerede glauben, wie Wolfgang sagt, ja, hier dürfen die Querdenker ja noch protestieren gegen die Regierungsmaßnahmen, aber nicht in China. Da bekommt man einfach die Tür zugenagelt. Nun ja. Hier kann man sich eben erlauben, durch diese materielle Kapitalmacht und anders als in Russland, diese Autokratie dann, wo es, wie es so schön hieß bei Marlon Kron, damals in Folge 104, denke ich, ja, da ist ein Zeichen von Schwäche eigentlich, dass man dann eher autokratischere Methoden auspacken muss, weil man wirtschaftlich nicht diese Potenz hat, aufgrund dieses Wirtschaftsimperialismus des Westens und dem, was Flassbeck da beschrieb, von Kasachstan, Brasilien und so weiter. Flassbeck, auf den müssen wir auf jeden Fall nochmal kommen. Sein Klimabuch war ja eigentlich gar nicht das Wahre. Ne? Das, diese Artikel und diese anderen Bücher interessieren mich ja eher. Gut, aber jetzt weiter hier. Die Tweet geht noch ein bisschen weiter. Solche Leute, die dann an diesem Medienkonsens andocken, um Fehler in der medialen Vermittlung kritisch anzumahnen, die möchte ich bespucken, verächtlich machen und ruinieren. Na gut, ruinieren, das möchte ich ja nicht. Sie stützen den Diskurs, den sie immanent bejahen, indem sie dessen Framing akzeptieren. Russland von der Weltgesellschaft auszuschließen, um ein Signal zu senden, dass militärische Einmischung Konsequenzen zeitigt, das nimmt der Neue 20er Podcast als Teil des Konsens der Vernünftigen hin. Mit solchen Leuten ist nicht zu reden. Sie sind Teil der Matrix und machen Profite, indem sie diese weiter als das unhinterfragbare moralische Konstrukt darstellen, nachdem wir uns alle zu richten hätten. Sie müssen die Lüge aufrechterhalten, sonst droht ihnen der Ruin. Sie sind die geschicktesten Erfüllungsgehilfen des deutschen Großkapitals. Schlecht bezahlte, rechtlose Arbeitskräfte fehlen, kein Problem, soll die Ukraine liefern. Die Demografie droht mit ihren Eigengesetzen, sollen halt noch mehr Immigranten kommen. Nun gut, noch weiter in dieser Kette. Die müssen dann nicht mehr in ihrem Heimatland bleiben und sterben. Aber das ist gar nicht der eigentliche Grund, warum wir das fordern, diese Immigration, sondern aus egoistischer deutscher Profitorientierung sollte beim Thema Demografie immer Migration hinzugedacht werden. Letztlich lässt sich alles auf meine Pimmeltheorie zurückführen. Stefan glaubt an die wundersame Macht der großen Kapitalpeitsche, mit der wir aufmüpfigen Ländern eins reindrücken und Gefügigen ein paar Brosamen vom Tisch fallen lassen. Ich als westlicher Macker bin so abgesichert und habe gleichsam Teil am Wunderarsenal der NATO und an der unvergleichlichen Dollarmacht, die sich emporhebt und wie irrigiert dasteht und über andere Weltgebiete herrscht. In manchen dieser Gebiete sieht's eher trübe aus. Puh, dann können wir da sicher was machen, indem wir qua freier Meinungsäußerung die Herrschenden der BRD überzeugen. Handelt nicht aus Menschlichkeit, sondern aus Eigennutz, so und so. Holt mehr Leute ins Land. Beende den Krieg, schlag der Ukraine vor zu kapitulieren, aber lasst den Wirtschaftskrieg laufen, bis wir zufrieden sind mit den Signalen des Gehorsams und der Unterwerfung des Nachfolgers Putins. Denn mit ihm, mit Putin, darf es keinen Frieden geben. Das war die Position Stephans. Nur weil der NZP etwas besonderer und weniger bellizistisch ist als die übrige Medienlandschaft, heißt das nicht, dass er kein Teil der antirussischen Einheitsfront wäre. Diese Podcaster tauchen ihre Hand in die Klärgrube des liberalen Diskurses und wundern sich, dass es dort stinkt. Ja, aber gut, das ist ja gar nicht so interessant hier. Jetzt haben die halt diese Scheiße an der Hand. Und ich auch. Ich tauche dadurch jetzt ja auch ein. Aber gut, ja, also... Genau. Kommen wir jetzt auf mein wirkliches Werk hier, das mit dem Imperialismus. Ich glaube, das passt ganz gut dann vorzulesen. Oder halt Marx, was wir auch noch beenden müssen. Ich denke aber, wir kommen hier am besten erstmal zu diesem Text, den ich da verfasste. Imperialismus, Gewalt, Mord und Vorwurf des Autoritarismus. Der grundlegende Widerspruch heute. Man wird vom neoliberalen Gesundheits-Fröhlichkeitsimperativ dazu angehalten, selbstsicher und lebensfroh zu wirken, während man durch den seelenbrechenden Zwang der Lohnarbeit innerlich dazu gedrängt wird, sich am Boden und nicht mal im Besitz der eigenen Willenskräfte zu fühlen. Ja, das ist ein guter Punkt, die Willenskräfte, die überhaupt irgendwie eine Entscheidung für sich selbst zu treffen und nicht schon wieder den anderen ausgeliefert, wie ich mich immer fühle. Aber okay. Auch mit meinen Eltern immer diese, aber das sind eben diese Fragen des Erwachsenwerdens dann, deshalb muss ich mich von diesen elterlichen und sonstigen Vorbildern emanzipieren. Und sagen, was soll eure Autorität überhaupt? Also, man soll stark sein oder glaubt, die anderen seien es. Stärke und souveräne Bewältigung des Alltags sei Normalität für die meisten. Will aber eigentlich schwach sein und sich ganz gehen lassen. So weit runterkommen, dass höchstens noch die romantische Zweisamkeit einen gewissen abgesteckten Bereich herstellen kann, der einen schützt und heilt. Letzteres ist entscheidend, denn wenn die Liebe als letztendliche Form der Gesundheit zu akzeptieren gewohnt ist, wenn man das gewohnt ist, dann scheint es rational, sich als individueller Marktteilnehmer umso mehr niedergeschmettert zu fühlen, damit einen die Liebe umso höher aufrichten kann. Die Identität von Gesundheitsnorm und Liebesimperativ ist ein zentraler Punkt meines Gesundheitsteilnehmers. Die Liebe kann heilen und tut ja Not. Die Welt sitzt uns im Nacken. Die reaktionären Ideologien haben auf ganzer Linie gesiegt. Auch wenn ihre Ausdünstungen recht chaotisch und derart deviant vom einen Land zum anderen sind, so gilt doch für alle kapitalistischen Länder, dass die Bourgeoisie uns so weit beherrscht, noch nicht mal das eigene Elend und Leid noch wirklich wahrnehmen zu dürfen. Denn du bist ja selbst schuld und schau nur, wie gut es dir noch geht. Nächster Abschnitt, also dann der Antikommunismus, das ist wie ein Jetstream, der über den ganzen Globus weht, das ist eine Naturkraft. So ist irgendwie diese Überschrift an dieses nächsten Abschnitts. Was ich meine, ist ein globaler geistiger Bund zur Verhinderung des Sozialismus, der sich eigentlich als natürliche Synthese für die Miseren der privatparasitären Ökonomien, vor allem der gebeutelten Südländer, anböte. Aber einerseits sind diejenigen mit sozialistischer Veränderungsabsicht, zum Beispiel in den faschistischen Diktaturen Südamerikas von den 60ern bis in die 90er zu den Tausenden umgebracht worden und also leider nicht mehr befähigt, dort den Sozialismus aufzubauen. Andererseits setzte sich daraufhin in Südamerika ebenso wie hierzulande eine Doktrin der Ordnung, Sparsamkeit, kurz gesagt des Deutschseins durch. Die ganze Welt soll deutsch werden, dann würde der Kapitalismus schon funktionieren, so die einfältige Botschaft aller bourgeoisen Medienapparate. Also, falls etwas schiefläuft, wie etwa in Südamerika, mal wieder die Inflation aus dem Ruder gerät oder die Staatsschulden unbezahlbar werden, dann ist es ganz sicher nicht der Fehler des Systems, sondern der Einzelperson. Also nicht dieses Gesamtweltkapitalismus der globalisierten Ökonomie, sondern wir sagen halt, ah, das sind wieder diese Südamerikaner, die es einfach nicht können, einfach nicht mit Zahlen umgehen können. Und ja, die Zahlen, das ist, eine Zahl ist ein signifikantes, signifikant ist das Wort, aber für Lacan auch ganz klar signifikant der Phallus. So ist das also zu verstehen mit meiner Pimmel-Theorie, das hängt schon alles zusammen, das hat schon irgendwie ein System, das ist mir auch irgendwie einleuchtet, das ist ganz klar, was da steht, diese Zahl so und so viel wert, diese Ziffer und so auch der Penis, der Pimmel, der da steht und der einfach was bedeutet, die Lust, die Frau weiß dann schon, dass der Mann jetzt erregt ist und einfach sich nach ihr sehnt. Nun gut. Dies ist also die Perspektive der neuen Herrenmenschen des 21. Jahrhunderts auf die Untermenschen. Der Unterschied zu Hitlers Herangehensweise liegt darin, dass diese Sichtweise sich nun nicht mehr auf nationale oder völkische Identifikation beschränkt, sondern frei heraus sagt, was Sache ist. Jeder kann weiß und deutsch werden. Zumindest im wirtschaftlichen Sinne ist jeder Weltbewohner eingeladen, teilzuhaben am weißen Reichtum, wenn er sich nur den Reflexionsbestimmungen der Bourgeoisie unterwirft, die den weißen Reichtum auch auf absehbare Generationen folgen hin in den nationalen Grenzen halten wird, aber es darf auch das ein oder andere Entwicklungsland kurzfristig aufschließen, wenn es in den größeren politischen Gesamtplan zur Unterwerfung des Weltsozialismus passt, wie etwa Südkorea oder die baltischen Staaten. Genau, die können dann halt aufsteigen, dann, wenn es dann geht, Nordkorea nieder zu konkurrieren, dann kann da halt sein Land aufgebaut werden, die Südkorea. Na, es kann verschiedene Gebiete geben durch verschiedene Faktoren, Geografie oder die Bevölkerung dort, dass sie einfach irgendwie kompatibel ist, anschlussfähig zum Westen. Wie auch immer. Also, ja, aber für die ganze Welt gibt es keinen Plan und es ist auch genau der Plan, alle in dieser Segregation zu halten, dass also die Palästinenser hier nur der ganz kleine Ausschnitt der arabischen Welt sind und diese arabische Welt, dieser große Teil, ist dieser Batzen, der vom US-Imperialismus in dieser inferioren Position gehalten wird. Und da, ja, sind die kochen dann die Ressentiments ja zu Recht hoch in der arabischen Welt gegen diesen US-Imperialismus und werden dann leider auf Israel projiziert, was ja dann irgendwie nachvollziehbar ist, wenn man das da vor der Haustür hat. Aber ja, das muss man eben ganz klar einordnen. Aber dazu will ich jetzt nichts sagen, weil das war sehr schade, was da verloren gegangen ist. Das kann ich dann nochmal auf- und nachholen. Nochmal meinen Blick, meine Überlegungen zu dieser schwierigen, delikaten Frage Israel. Aber dann ist weiter im Leben, ja. Das sind die Tatsachen des Lebens, sagt sie uns. Also diese Bourgeoisie. Viel mehr hat sie auch nicht zu sagen, da sie so reich ist, dass sie sich kaum noch Gedanken machen muss über die Welt, die sie beherrscht. Hier liegt unser revolutionärer Angriffspunkt. Zunächst mal ist offenzulegen, wie beschränkt, läppisch, geradezu witzig in ihrer Einfallslosigkeit die geistige Welt des Liberalismus ist und wie diese platten Parolen trotz ihrer Durchschaubarkeit heute so stark wirken wie niemals zuvor. Gerade weil jeder weiß, dass die Medien lügen, fühlt man sich noch stärker an ihre Aussagen gebunden. Genau, das ist auch der Punkt, warum soll ich überhaupt auf eine Demo gehen, wenn, wie Marlon Grund schrieb, die Macht der Tagesschau und ihres Zeigefingers immer größer ist als von irgendwelchen Demonstrierenden. So auch Wolfgang sagte, ja, der Unterschied zwischen uns und Russland ist halt, dass am Anfang des Irakkriegs die Leute so auf die Straße gingen zu Hunderttausenden in den USA selbst und auch in Europa. Ja, aber es bringt halt nichts, dann ist doch der eine Machthaber im Weißen Haus und sagt, so, wir fliegen da jetzt hin, bomben das nieder, am Ende 1 Million Leute tot. Und das aber der Unterschied, sagt Wolfgang, dass das jetzt halt in Russland nicht geht. Wobei das ja auch faktisch falsch ist, es ist ja auch Demos gab in Russland gegen den Krieg. Aber ja, klar gibt es da mehr eben dieser Repression, von der Grun schrieb, dass das das Zeichen von Schwäche ist, dieser Länder, die dann eher repressiv nach innen sind und aufgrund fehlender Kapitalmacht ihren Bürgern nicht diese paar liberalen zivilen Freiheiten zugestehen können und dann ganz locker sagen können in der Pandemie, ja, ihr könnt hier demonstrieren, auch klar, wenn das ein bisschen politisch verfolgt wird, mit Maskenzwang, Abstandsgebote und so weiter, oder ja, einfach komplett untersagt wird mit Vorwand des Gesundheitsschutzes, also ganz klar, die politischen, juristischen Institutionen versagen im Schutz dieser Grundrechte, aber trotzdem ist ja klar, dass irgendwie man trotzdem noch ein höheres Maß von persönlicher Sicherheit hat, da jetzt nicht im Gefängnis zu landen, weil man auf so eine Demo geht, als jetzt in Russland. Das ist schon völlig richtig. Und ja, aber das ist der ganz große Unterschied. Daran macht Wolfgang es fest. Das ist so toll, dass man hier noch den Finger heben darf und sagen, ich bin aber dagegen, gehen hier demonstrieren. Aber es zählt am Ende nicht mit. Es ist völlig egal und jeder weiß es auch. Da entscheidet irgendjemand im Bundestag, im Kanzleramt und ja, was da für eine Demo ist. Egal, viel wichtiger ist, was in der Tagesschau gesendet wird, kann da der hegemoniale Diskurs noch so durchgedrückt werden, wenn das einfach runtergeschluckt wird von der Bevölkerung, dann ist alles im grünen Bereich oder im braunen, aber ja, dann ist alles eben normal. So, also für mich einfach ein bisschen Hanebüchen, daran jetzt unsere westliche Überlegenheit zu begründen, dass wir hier noch demonstrieren gehen können, wenn es materiell nichts ändert und die politischen Entscheidungen trotzdem getroffen werden. Also ja, also was ist das dann? Das ist eine Art Beschäftigungstherapie für die Bürger dann, dass man denen sagt, ja, es hat alles seine Ordnung. Es gibt daran gar nichts zu zweifeln. Du müsstest ja nur so und so viele Leute überzeugen, dass sie dann entsprechend deiner Meinung oder deine Partei wählen und dann wäre alles klar. Es herrscht faktisch diese Herrschaft des Volkes. Es ist alles gerecht. Und das ist das Modell, das wir in die ganze Welt noch so exportieren wollen. Dieser Liberalismus, der die Leute dann mittels dieser bourgeoisen Medienprodukte einfach so beherrschen kann, dass sie sich vielleicht sogar ganz abwenden, wie ich, sagen, gar keine Medien mehr, weil da wird man ja zu dumm, da wird man ja wirklich reingesogen in diese gedankliche Welt, die so chaotisch, aber auch so langweilig, so inkonsistent, inkohärent, einfach nicht wert ist, sich damit noch groß auseinanderzusetzen. Aber ja, also das ist sehr viel ehrlicher, diese Tatsachen des Lebens anzuführen, zu sagen, wir haben hier einfach mehr, bei uns läuft es und bei denen nicht, das ist sehr ehrlich. Und das, was Wolfgang macht, sehr verlogen, zu sagen, wir dürfen hier demonstrieren und die Chinesen nicht. Gut, dann weiter. Also die ist eben planlos, die Bourgeoisie. So reich, dass sie sich kaum noch Gedanken machen muss. Hier liegt unser revolutionärer Angriffspunkt. Zunächst mal ist offenzulegen, wie beschränkt, läppisch, geradezu witzig. Ah ja, das hatte ich schon. So stark wie niemals zuvor. Gerade weil jeder mal weiß, dass die Medien lügen, fühlt man sich noch stärker an ihre Aussagen gebunden. Das zeigt Robert Waller sehr schön in seiner Theorie der Ambivalenz. Das Gefühl des Hasses sublimiert die Liebe noch und summiert sich zum bestehenden Liebesaffekt hinzu, sodass insgesamt ein deutlich größerer Effekt entsteht. Ebenso bei den durchschauten Illusionen der anderen. Gerade weil man einen Glauben als Illusion erkannt hat, das bessere Wissen ist in diesem Sinne Hass auf das Gewusste bzw. auf diejenigen, die sich den illusionären Vorgaukelungen ohne dieses Wissen hingeben. Also das war jetzt in Klammer. Also das, was in Klammer steht, das ist irgendwie Hass auf das Gewusste, weil man hat es ja durchschaut, das bessere Wissen, oder man hasst eben diejenigen, die noch festhalten an diesem anderen Wissen, dem Durchschauen. Es hebt einen irgendwie empor, aber gerade weil man da steht, kann man da nicht mehr weg von diesem Standpunkt und denkt sich, das ist ja doch faszinierend. Aber jetzt nochmal diesen Satz ohne die Klammer. Gerade weil man einen Glauben als Illusion erkannt hat, kommt man nicht davon los und ist umso stärker an die überwunden geglaubte Illusion gebunden. Exakt das ist die heutige Situation der bürgerlichen Vorstellungswelt, und zwar nicht aus linker, sondern aus bürgerlicher Perspektive. Diejenigen mit sicherem Job bei Daimler und so weiter, die das kleinbürgerliche Mindset par excellence verkörpern, dass sie von diesem System gut genährt und geschützt werden, glauben nicht wirklich an die Verlautbarung der bourgeoisen Presse und Fernsehprodukte. Sondern diese Produkte sind für sie eine durchschaute Illusion, was sie bei Diskussionen gern zugeben. Aber die Botschaft der herrschenden Medienprodukte ist so simpel und einfältig, dass es gar niemandes mehr bedarf, der wirklich an sie glaubt. Es ist nun mal die Tatsache des Lebens, unangenehm aber wahr, mit dem Sozialismus kann es nicht gehen. Das ist also diese Botschaft. Was dem hinzuzufügen ist, ist nur, dass eben diese Tatsache durch härteste Anstrengungen des imperialistischen Westens erst ins Werk gesetzt wurde, etwa im Kalten Krieg, um die Sowjetunion zu brechen, oder in neuerer Zeit mit dem Boykott Venezuelas, um die Menschen dort verhungern oder fliehen zu lassen, wodurch all jene nationalen Bourgeoisien Südamerikas, deren Herrschaftsgrundlage aufgrund der typisch kapitalistischen Miss- und Vetternwirtschaft in den peripheren, in Anführungszeichen, vom Imperialismus unterworfenen Gebieten schon weiter angekratzt ist als die der hiesigen, wieder auf Jahrzehnte hinaus einen soliden antikommunistischen Propagandabaustein haben, mithilfe dessen wiederum liberale Bourgeois-Vertreter in die Parlamente Argentiniens, Brasiliens usw. so gewählt werden. Ja. Das ist einfach also geschickt, Venezuela so brutal unter Druck zu setzen und zu sehen, da geht es den Leuten dann wirklich schlecht. Klar gibt es da sicher auch eigene Fehler der Regierung, vor allem sagte meine Freundin über Maduro, dass er nicht so belesen ist wie Charles, dass er einfach ein gutes Gesicht machen kann, oder generell unter Chavez Herrschaftszeit noch als Diplomat tätig war und da eben viel gereist ist, und da kann ich mir dann auch gut vorstellen, ja, Maduro, der sieht einfach staatlich aus, der reist gerne um die Welt, schüttelt Leuten die Hände, und das ist ja auch schön, aber ja, irgendwie hat er nicht dieses intellektuelle Niveau eigentlich, um ein Land zu führen. Und es gäbe aber einen anderen, den meine Freundin erwähnt hat, der sehr schlau und belesen war, aber dessen Namen weiß ich jetzt leider nicht, der hatte nicht dieses Charisma. So ist es leider in der Politik. Ja, da müssen eben verschiedene Eigenschaften zusammenkommen oder eben in einer Partei gut integriert werden. Aber ja, zu Venezuela, wozu ich nicht viel weiß, nur wichtig ist ja zu wissen, wie das dann zurückwirkt auf Argentinien. Da sehe ich es ein bisschen in Argentinien, Brasilien, da wird dann gesagt, oh je, wenn du auch nur dran denkst, links zu wählen, eine Arbeiterpartei, dann ist ganz klar, es endet hier auch noch wie in Venezuela, und deshalb also müssen wir ganz klar rechts wählen, wieder Liberale, Konservative oder wie auch immer, im Vertreter dieser Bourgeoisen, dieser nationalen Industriemonopole, die da eben weniger zahlreich sind und deren Herrschaft ein bisschen mehr angekratzt ist als hierzulande, wo es also eine stärkere Linke gibt, die das auch mal deutlicher artikuliert, dass man Revolution zu machen beabsichtigt. Aber ja, es ist diese Herrschaft dann der Bourgeoisie trotzdem noch relativ gefestigt, weil da kann man wieder darauf verweisen und den Leuten dort sagen in Argentinien, ja, es geht euch schlecht, aber schaut mal dahin, da geht es noch schlechter in Venezuela. Also, dann ist es halt so. Genau, das ist dieser Jetstream, dieser antikommunistische Wind, der sich einfach immer wieder neu von selbst entfaltet, und was auch logisch ist, irgendwie natürlich, deshalb diese Fall ist auf ein Naturphänomen, es ist die Kapitalmacht, die halt auch da schaut, was kann sie tun, wie kann sie politische Projekte und Ansinnen, die ihre Herrschaft in Frage stellen, wie kann sie das wiederum sabotieren und diese Regime zum Fallen bringen, wie es in der Sowjetunion geklappt hat, also was kann sie da investieren, um politisch wiederum auf der sicheren Seite zu sein und zu wissen, dass da die richtigen Leute in die Parlamente gewählt werden, ist dann egal, ob es jetzt Linksliberale oder Rechtsliberale sind, Grüne oder Sozialdemokraten, Konservative, das ist dann nicht die Frage. Die wirken da alle mit. Es wird wirrer, das ist halt das Problem in diesem wirren Diskurs, da kommen wir jetzt langsam wirklich an die Grenzen. Es ist jetzt dann doch eine undurchschaubare Situation eingetreten, aber trotzdem, das sind eben diese liberalen Kräfte, deshalb bezeichne ich auch Stefan Wolfgang als Liberale, weil sie eben auch Teil dieser Grundannahmen der BRD sind und nicht Teil der revolutionären Linken, die ich hier nur so als revolutionäre Linke bezeichnen wollte, weil ich dieses Wort Kommunist mal weglassen wollte, wegen dem, was ich da irgendwie erklärte. Es geht auch gar nicht nur so um die Verwurstung von Lenins Theorien und der Revolution der Bolschewiki damals. Das kann man auch noch verwursten für heute und die Leute damit überzeugen, zu sagen, es ist nicht unrealistisch, man muss halt nur dran arbeiten und sich wirklich Gedanken machen, schon Jahre, Jahrzehnte vorher Parteistrukturen und vor allem auch Theorien aufbauen, da viele Schriften, viele polemische, spalterische Schriften schreiben wie Lenin. Aber dann kann es schon gehen, wenn man sich daran wagt. Das ist das eine, aber da sagte ich, das vielleicht noch nicht mal das Wichtige, sondern einfach an realistischen, an halbwegs korrekten Blick auf die Historie zu werfen, dass die andere Motivation den Kommunismus, also von diesen Vorwürfen der Unmenschlichkeit zu befreien, die eben dann leider auch sämtliche Linke, eben gerade in diesen Ländern, Kolumbien, Peru und so weiter, sich anhören müssen, dann Kommunisten zu sein. Und da ist eben meine Strategie ganz klar zu sagen, ja, das kann man bejahen, gleich sagen, nicht mehr relativieren und sagen, aber wir wollen es ja auch nicht so radikal machen wie die Kommunisten, sondern sagen, doch, wir sind schon Kommunisten, auch wenn wir das auf die heutige Zeit übertragen. Es kann nicht irgendwie 1:1 gleich gehen wie damals bei Lenin, aber trotzdem, das ist das Richtige. Und genau, so ist mein Punkt. Wir blicken heute einfach falsch auf die Geschichte, induziert vor allem durch den Faschismus, durch seine Propaganda gegen den Kommunismus, aber auch durch die anderen bürgerlichen Staaten vor und vor allem nach dem Zweiten Weltkrieg dann, die darin schon den großen Feind erkannt haben. Und das ist sehr schön beschrieben in einem Werk auch von Roberto Arlt, dieser Liebeszauber, den ich schon erwähnte, wo er 1932 dieses Buch rausbringt, das in Buenos Aires spielt und worin so ein Mann vorkommt, der, ja, es geht auch um Sex, um dieses Verlangen, und aber auch um diese Trägheit. Deshalb spricht mich dieses Buch an, das sind so meine Themen. Er hat ein schönes Mädchen gesehen, das ihn so sehr interessiert, aber er kann sich irgendwie auch nicht aufraffen, sie dann nochmal nach ihr zu suchen, wo er wüsste, in welchem Viertel sie eigentlich wohnt. Und es ist so schwierig, und dann schaut er sich das Liebesleben seiner ganzen Freunde und Freundinnen an. Er hat auch viele verschiedene Beziehungen, außerehelich, obwohl er eine Frau hat, aber er ist einfach so gelangweilt davon. Und er karikatiert das so wunderbar, dass er dann sagt, ja, diese Dekadenz damals in Argentinien, wo es auch noch ein bisschen reicher war, aber klar, sicher auch schon an die Auswirkungen der großen Wirtschaftskrise dann gespürt hat zu der Zeit. Also diese Dekadenz, dass irgendwie man sagt, oh ja, wir sind noch was, wir müssen uns verteidigen gegen diese Kommunisten, die Bolschewisten, so darf es nicht werden. Also so irgendwie, das kann ich dann nochmal übersetzen, das ist ein sehr wichtiger Punkt, aber dass es also bis nach Argentinien Auswirkungen hat, mit der russischen Revolution damals, dass dann sich da ein hegemonialer Diskurs durchsetzt, der sagt, ja, also so wie die Bolschewiken dürfen wir nicht werden, während man selbst so degeneriert ist, einfach. Ja, diese Heuchelei, die ehrlichen christlichen Werte weiter zu predigen und dann so viele Affären zu haben, die Männer, die heiraten dann, wenn sie nicht mehr können, schreibt Arlt. Das ist so schön. Wenn sie nicht mehr können, wenn sie einfach zu viel sich als Schützenjäger betätigt haben, dann heiraten sie. Und ja, diese Heuchelei, diese Degeneration und dieses Feindbild, das man dann im Äußeren sucht und im Kommunismus findet. Das ist sehr schön und das beschreibt sehr gut, was im Westen ideologisch passiert, wie da der Blick auf den Kommunismus ist und warum der so falsch ist. Und das ist sehr richtig. Von Arlt damals liefert die Blaupause eigentlich viele andere historische Epochen dann nachfolgend und geografische Orte, also überall hat in den meisten imperialistischen Ländern, stelle ich mir das vor, dass Arlt da schon die völlig richtige Beschreibung geliefert hat, wie dieses Leben in der bürgerlichen Welt immer weiter sinnentleert wird und man aber ja trotzdem diesen großen Konsens nicht weiter anzweifeln will und dann sich so in eskapistischen Vergnügungen, dieses Sexuelle, das damals auch schon, oder das damals noch vielleicht ein Eskapismus mehr ermöglichte als heute, nach der vorgeblichen Befreiung der 68er, die uns dann eher lieblos gemacht hat. Nun gut, das werde ich auf jeden Fall übersetzen. Da war ich auch schon dran, aber das ist sehr schwierig, beziehungsweise ist auch gar nicht so schwierig, von Spanisch nach Deutsch zu übersetzen. Das ist ein bisschen anders. Ist dann doch einfacher als anders. Genau, aber jetzt weiter in meinem eigentlichen Text. Was ich versuche herauszuheben, ist dieses absolute Chaos der bourgeoisen Herrschaft. Weder in Deutschland noch in Argentinien agiert die herrschende Klasse auf eine rationale wirtschaftspolitische Weise, die ihre Macht langfristig sichern würde. Obwohl die Dysfunktionalitäten in beiden Ländern sehr verschieden ausgeprägt sind und ebenso verschieden in ihrer Schwere, so bleibt die Grundlage doch dieselbe. Die absolute Einfallsplan- und Gedankenlosigkeit. Es gibt nichts jenseits des Bestehenden. Und genau diese vulgäre Simplizität müssen wir revolutionären Linken offenlegen, um den Leuten klarmachen, dass sie selbst erstmal diesen Schritt gehen müssen, die Herrschaft der Bourgeoisie in ihrem Kopf in Frage zu stellen. Genau, da meinte ich nur, ich wollte das Wort Kommunisten jetzt vermeiden, um zu sagen, ja, dann befreit man sich mal von diesem hegemonialen Frame und sagt einfach, ja, ich habe mich jetzt sehr viel damit auseinandergesetzt, es ist auch kein Prozess, der abgeschlossen ist, wie ich meinte, bilde ich mich ja weiter, einerseits theoretisch Lenin, Marx, andererseits Historie, was da passiert, genau, ist ja sehr interessant, sehr wichtig, die russische Revolution oder auch China, aber sich halt mal auf eins fokussieren, da sage ich ganz klar, Russland, da bilde ich mich gerade ein bisschen. Genau, aber deshalb dieses halbfaschistische Framing des Kommunismus als des anderen, dessen, was nicht funktionieren kann, das einfach mal überwinden und sagen, okay, lassen wir das Wort mal ganz weg und sagen einfach revolutionäre Linke. Das klingt gut, das klingt eigentlich besser, weil jeder ist doch da an Bord zu sagen, komm, revolutionär, da wollen wir halt. Das, ja. Oder umstürzlerische Linke eben auf Deutsch. Aber das klingt schon ein bisschen lächerlich, dieses umstürzlerisch. Ne? Wie Hax meinte oder wie Müller dann schrieb. Ne? Gut, aber dann weiter im Text. Denn materiell wird die Bourgeois-Herrschaft ja schon durch fortgesetzte, kopflose Wirtschaftspolitik untergraben, die nur affektive Bedürfnisse, etwa des antisozialistischen Ressentiments, befriedigt, statt sich zu überlegen, was wirklich zu tun wäre. Hier müssen wir also nicht mehr wirklich eingreifen. Es läuft alles auf den finalen Kladderadatsch zu. Und das ist gut so. Nur sind die Leute ideologisch noch nicht reif, diese Chance dann wirklich zu sehen und revolutionär zu nutzen. Das ist der Punkt. Das Chaos der bürgerlichen Warenproduktion, der materielle Reichtum ist weit entwickelt, ja. Aber der geistige noch nicht so. Da sind wir halt arm im Westen. Und das ist schade, weil wir sehen, es steuert schon auf den Kollaps, auf die Wirtschaftskrise zu. Die Widersprüche häufen sich. Ich meine, in Argentinien sehr viel schwerer, aber eigentlich ist es das gleiche wie hier, dass man, wie Flassbeck das immer wieder beschreibt, einfach nicht in der Lage ist, auch nur überhaupt zu verstehen, wie funktioniert diese Marktwirtschaft. Was ist das mit den Arbeiterrechten, dass die mehr Lohn bekommen und der stetig erhöht wird? Das sollte was Normales sein, was dem Kapitalismus selbst dann wiederum zugutekommt. Und das, was Flassbeck zur Inflation meint, heißt ja nicht generell, dass die Arbeiter sich klein machen sollen und duckmäuserisch sein, sondern nur in so einer Situation, meint er, muss man unterscheiden, ob es eine lang anhaltende Preissteigerung ist oder einfach nur ein Preisschock, wie durch die Erhöhung eines Rohstoffs wie Gas und Öl, der dann aber keine längere Inflation zur Folge haben muss, wenn die Gewerkschaft klug agiert. Aber okay, das ist nicht meine Frage, sondern es ist die Gewerkschaften sind auch schon so geschwächt, natürlich auch geistig, dieser Kapitalmacht ausgeliefert und ja, es schadet aber dem Kapitalismus selbstverständlich, weniger Nachfrage zu haben. Das ist sehr vulgär runtergebrochen, aber bringt eigentlich die Grundproblematik im Imperialismus gut zum Ausdruck, dass diese absolute Gefügsamkeit gegenüber dem Kapital, das so erigiert dasteht, führt dann dazu, dass man in den Krieg ziehen muss gegen die Arbeiter und sich sagen muss, oh je, die dürfen ja nicht zu viel kriegen, sonst bleiben wir zurück, können nicht mehr mit China konkurrieren.
Was eben absurd ist. China macht ja gerade eine Politik, wo die Arbeiter immer mehr verdienen. Aber okay. Und ist deshalb so erfolgreich, hat deshalb so viel Wachstum. Aber okay, es ist diese Grundangst, die Urangst, wie ich es auch nannte. Und ja, das wird uns so eingepflanzt. Da ist kein Individuum schuld, aber wir sollten schon darauf hinwirken, dass diesen Zustand jetzt zu überwinden. Und ja, gut. Da, das nur der Punkt, da gibt es nichts weiter zu fragen. Erstmal im Kopf in Frage stellen. Schwierig, wie das gehen kann. Man muss eben weiter podcasten, diese unterhaltsamen Produkte auch produzieren, die den Arbeiter fesseln und vielleicht ein bisschen zum Nachdenken bringen können. Es zeigt sich final, wie die entschlossene Ablehnung des Kommunismus noch selbst im Innern des Westens ein materialistisches Vorgehen erzeugt. Der Westen war materiell stärker und hat daher die DDR niedergerungen, keine Frage. Aber eben dieses Auffahren der materiellen Waffen der Wirtschaft nötig war, zeigt, wie richtig der Sozialismus ist. Sein Absterben in der historischen Realität des ausgehenden 20. Jahrhunderts ist kein Argument gegen, sondern für ihn. Wäre er untauglich als Gesellschaftssystem, dann wäre er ja auch ohne die Mithilfe des Westens zusammengebrochen. Der die besten Ideologen der Zeit versammelt und mittels hartem Geld Schriftsteller und Künstler anzulocken nötig hatte und sie ermunterte, ihren gesammelten Unmut über die autoritären Methoden der Kommunisten zu äußern. Ja, was Hack sagte, dass dann dieser andere Schriftsteller lange rüberwandert in den Westen und der wird eben auch so geködert, ganz klar, wird ihm durch irgendeinen Verlag gesagt. Es ist dann auch politisch motiviert, dass ihm da so Geld angeboten wird. Aber warum, fragt Hax dann in dem Schiff, warum hat der Charon, der Fährmann, dir den Kahn gestochen, ganz ohne Fahrgeld? Obwohl man doch sonst weiß, wie geizig er ist. Ganz Frankfurt, sagt er, kennt seinen Geist. Also Frankfurt, einerseits die Bank, andererseits die vielen Obdachlosen. Weiß nicht, ob es damals schon so war, aber das ist ja doch irgendwie singulär, dass man da so viele Obdachlose da sieht im Bahnhofsviertel. Und ganz Frankfurt weiß also, wie geizig dieser Charon eigentlich ist. Dieser Charon, der in der griechischen Mythologie der Fährmann war zwischen Leben und Tod, der diesen Fluss, der Leben und Tod scheidet, überquertet dann mit demjenigen, der da dem Sterben eben. Ja, also warum? Eben weil man das alles auffahren muss, materiell, um diesen Feind den Zusammenbruch des feindlichen Imperiums dann einzuleiten. Und ja, aber genau das, was das nötig hat, ist eigentlich irgendwie der Beweis über die eigentliche moralische Verkommenheit des Westens und zu sagen, ja, das ist dann auch nicht dem Sozialismus vorzuwerfen. Es war halt ein Land, die Sowjetunion, das relativ stark war, aber das ging die Übermacht halt dann irgendwie aus dem Westen sich auch nicht schämen braucht, dann irgendwie kollabiert zu sein. Und man kann ja trotzdem anknüpfen, die kommunistische Partei ist sehr stark, auch wenn Putin kein Kommunist ist und man sich auch vor allem gegen ihn Revolution machen muss, da will ich ihn ja nicht glorifizieren. Und mit diesem Sozialismus-Zitat von damals, ja, versucht er sich bestimmt auch anzubiedern, aber ist ja schon sehr gut, dass er da von dem Diskurs innerhalb Russlands in eine Position gebracht wird, wo er sich eher an den Sozialismus anbiedern muss, als an den Werten Westen, den Liberalismus und so weiter. Ja, da kann ich jetzt leider nicht mehr zu Marx kommen, da muss ich hier wirklich auch eigentlich Schluss machen. Eine Sache noch zu Arrogance, Colonialism. Genau, da hieß doch das mit den Neokolonialisten in meiner Tweetkette. Das habe ich nur eben geschrieben, weil ich da diesen Artikel von Flassbeck gelesen hatte. Das lese ich hier kurz vor auf Englisch, weil es hier so vorliegt. Nur kurz diese drei Absätze. Arrogance and open hostility towards poorer nations still dominate in the developed industrialized countries. Everyone who tries to overcome poverty and is able to catch up to a certain extent is seen as a rival and potentially dangerous competitor.
China is successful with this kind of development policy not because it finances concrete projects, but because it implements these projects without interfering in the politics of the recipient countries. The West, on the other hand, which through the IMF still has a near monopoly on aid to countries in financial distress, always and systematically combines its aid with brutal neoliberalism. Neoliberalism that none of the G7 countries would apply to themselves. From the point of view of the government of a developing country, which may need international aid through no fault of its own, the aid of the democratic, entre comillas, so-called democratic states via the IMF is undoubtedly intellectual colonialism dictated to them by the democrats, while the aid of the Chinese dictators, so-called dictators, comes entirely without such dictatorial elements. Over the past 70 years, the value-based West, completely independent of democracy and human rights, has imposed an economic ideology on countries in need that was not only fundamentally wrong and stupid, but usually dramatically worsened the situation of the countries concerned. The IMF, under the leadership of the G7 countries, on the other hand, The IMF, under the leadership of the G7 countries, has systematically refused to even think about the real problems of the affected countries, if it had to fear that its own economic interests of Wall Street, City of London, or the Frankfurt Banking Center might be negatively affected. The G7 are directly responsible for all this because they call the shots in the IMF and exercise their economic power from there without any scruples. Every person in the developing countries knows this and draws his conclusions from it. Genau. Und deshalb also ist dieser Shift, dass Afrika sich auch eher Russland zuwendet. Und man dann nur hoffen kann, dass das klappt, diese neue Blockbildung, diese neue Kooperation gegen den Westen, unter Umgehung der westlichen Institutionen, Güter und Finanzströme. Gut. Die Chinesen sind also eher demokratisch hier oder so, dass sie nicht in einem anderen souveränen Land da interferieren wollen, sondern einfach die Sachen finanzieren. Und da läuft auch nicht alles gut, aber es ist zumindest besser und wünschenswerter als das, was der Westen die ganze Zeit betreibt. Brutale neoliberale Programme den Leuten aufzuzwingen von sogenannten demokratischen Ländern, die sich aber diese Demokratie, diese Wahlen alle 4 Jahre halt leisten können, weil sie schon die ökonomische Potenz haben und jetzt auf diesem Standpunkt beharren, dass sie das nicht teilen wollen oder es geht ja noch nicht mal um Teilen, sondern einfach zu sagen, realistische Konzepte zur eigenen Entwicklung in dem Land, was sogar egoistisch aus unserer Sicht Sinn machen würde, da ist es dann vielleicht wirklich, wie Stefan sagt, nicht an die Moral, sondern an den Eigennutz appellieren. Beim Thema Migration muss man Moral dann vielleicht schon dazu nehmen. Aber bei der Frage der Wirtschaftsentwicklung in anderen Ländern einfach sagen, es kommt auch uns zugute. Wir müssen jetzt mal kurz auf ein paar Absatzmärkte verzichten. Ja, Daimler, der kann ja jetzt nicht einfach seine Autos hin exportieren in dieses Land, wenn da vielleicht erst eine Autoindustrie im Entstehen begriffen ist, dann muss die geschützt werden in so einem weniger entwickelten Land, genauso wie die deutsche Industrie eben geschützt wurde und in der Zeit von Bismarck gegen die schon viel stärker entwickelte englische Industrie. Aber das passiert eben nicht. Durch diese neoliberalen Doktrin wird sichergestellt, dass dort so unsinnige Programme, Rezepte angewendet werden, die, ja, an die glauben vielleicht zwar die Ökonomen hierzulande, die werden gut dafür bezahlt, das ganz Unglaubhafte dann doch zu glauben. Aber auf die Idee, das hier wirklich anzuwenden, Im Westen selbst würde auch kein Politiker kommen, weil man dann doch ein bisschen besser durchblickt und sagt, also das würde uns komplett ruinieren, so kann es auch nicht gehen. Aber das, auf die können wir es anwenden, die sowieso schon in einer schlechteren Ausgangslage sind. Nun gut. Ja, und da sage ich einfach, da ist es zynisch, dann so drauf zu blicken und zu sagen, aber wir können ja hier noch dagegen demonstrieren. Und die Chinesen, die scheinbar nicht. Aber gut. Hier nur noch kurz mein Kommentar dazu. Auf Twitter wiederum. Schließen wir damit wieder. Mein Kommentar zu diesen Aussagen von Flassbeck. Die Diskurse über Kolonialismus, Rassismus, Faschismus im Westen sind Beispiele einer Wiederkehr des Verdrängten. Eben weil unsere heutige Weltordnung auf kolonialistischen und faschistischen Ideengebäuden beruht, müssen liberale Journalisten immer wieder deren geschichtliche Ausdrücke zur Sprache bringen und in anderen Ländern anprangern. Es handelt sich um Projektion. Was man an sich selbst wahrnimmt, aber sich nicht eingestehen kann, wird einem anderen zugeschrieben oder einer anderen historischen Epoche. Gut, also nicht nur das, dass es ist auch ein bisschen wirr, was ich hier schreibe, da wollte ich es nur zum Ausdruck bringen. Es geht heute viel um Rassismus, dass man den aus dem Alltag vertreibt. Das ist ja auch richtig, es gibt ja auch in Deutschland Menschen, die unter Rassismus leiden, wogegen man was tun sollte, aber die viel größeren Probleme sind immer auf weltweiter Ebene. Wie schaffen wir eine lebenswerte Weltordnung für die meisten Länder und Bürger dieser Länder, die dann zumeist auch in diesen Ländern bleiben werden und müssen? Es kann nicht so gehen, dass wir Migration zur ganz größten Lösung erklären. Genau, das ist der Rassismus, dass wir für diese Länder kein Rezept oder noch nicht mal ein Nicht-Rezept, noch nicht mal, dass wir die in Ruhe lassen und einfach sagen, komm, ihr könnt, ist uns einfach egal, ihr könnt euch entwickeln, sondern wir schauen ganz genau hin und sagen, oh je, wenn ein Land sich zu stark dem Wohlstand annähert, dann müssen wir es wieder durch irgendwelche Methoden zurückdrängen, wieder runterstoßen. Und das ist dieser Bezug zum Faschismus, dass man sich so überlegen fühlt und ja, deshalb auch diese Themen irgendwie noch so präsent sind und vielleicht deshalb Xi oder Putin immer so gern als Diktatoren bezeichnet werden, weil man vielleicht weiß, wie diktatorisch wir hier zu Werke gehen, dass wir nach innen uns ein bisschen das erlauben können. Ja? Du musst ja nicht Polizeigewalt in so einem Ausmaß fürchten, war natürlich in den USA auch schon mehr, aber da natürlich ganz krass. Das sind auch die meisten Leute im Gefängnis weltweit gesehen. Aber okay. Aber ja, ein bisschen ruhiger kann man hier natürlich leben, ist ja schön, weniger Kriminalität. Und ja, es beruht aber darauf, dass wir so faschistisch auf diese anderen Länder einwirken und sagen, ihr seid unsere Sklaven, wir pressen euch aus. Wir müssen das gar nicht mehr so offen machen. Schau mal, wie dumm die Europäer im 19. Jahrhundert noch waren, dass sie da echt glaubten, sie müssen da ihre Kanonenboote hinschicken. Es reicht auch, wenn wir unsere Finanzinstitutionen da hinschicken. Die kontrollieren das viel besser. Nun gut, und damit kann ich einfach sagen, da verabschiede ich mich. Ah genau, und dann kann ich dieses Lied spielen, was ja wirklich schön ist und wirklich auch nochmal diese Brücke schlagen sollte. Also Bürgerkrieg muss nicht sein. Wir sollten schon darauf hinwirken, die friedliche Revolution ist ja auch möglich, so wie auch der russische friedlich war, bis zum Eingriff der Konterrevolution dann. Aber dass die Bolschewiki da in Petersburg die Macht übernommen, war ja ganz friedlich. Und dann an einem Tag irgendwie ja alle wichtigen Punkte der Stadt unter Kontrolle. Und dann wurde die Hauptstadt nach Moskau verlegt, aber die Revolution war eben in Petersburg. Aber ja, so, da sollten wir uns dran orientieren und sagen, ja, liebe Leute in den USA, die ihr da Opfer seid eines diktatorischen, unrechtmäßigen Regimes, wir fühlen mit euch und wir wissen, wie ihr leidet täglich unter dieser brutalen Konkurrenz in der Lohnarbeit, noch viel brutaler als hierzulande, wo ich es schon so spüre extrem in mir. Aber wir wissen, wir kennen eure Leiden, wir wissen, dass ihr es auch schwer habt und wir wollen euch nicht im Stich lassen, liebe Amerikaner. Wir wollen ganz klar darauf hinwirken,
die Politik und Wirtschaftselite muss entmachtet werden, aber die eigentliche Bevölkerung sollte nicht so sehr darunter leiden, wie sie jetzt ja so extrem leidet und durch sinkende Lebenserwartung, Drogentote etc. sich es ausdrückt, wie man da deklassiert ist und sich dann in den Tod nur noch stürzt. Da ist dann Charon wirklich dieser Fährmann, dass das dann die bessere Option. Immerhin ist es noch gratis zu sterben. Da kann man sich dann noch absetzen aus diesem Kapitalismus heraus, aber sonst gibt es eben fast nach dem Zusammenbruch der UdSSR keine Länder mehr, wo man sonst noch hin könnte, außer China oder Kuba. Aber das sind eben zu wenige. Das wird nicht reichen. Und so müssen wir es Ihnen sagen. Ja, liebe Leute, haltet durch. Es ist jetzt eine schwierige Zeit für uns alle, vor allem für euch in den USA, wo ihr so in diesem wirklichen Kernland seid. Wir sagen es euch einfach ganz klar. Ja, ihr habt so viele schöne Dinge hervorgebracht. Wir werden euch nicht dafür verteufeln, für das, was eure Politiker und Wirtschaftsbosse immer wieder der Welt antun. Das werden wir nicht gleichsetzen mit der Bevölkerung, die da, wie in allen anderen Ländern, eben machtlos ist, eben einfach ihr Leben in Frieden leben will. Und ja, das ist ganz klar hier zu sagen. Und damit rufe ich euch auf, auch US-solidarisch zu sein und zu sagen, ja, komm, genießen wir noch dieses Lied von Lana Del Rey.
There's a picture on the wall of me on a John Deere. Jenny handed me a beer, said, how the hell did you get there? Oh, Oklahoma. There were flowers that were dry, sitting on the dresser. She asked me where they're from. I said, a place I don't remember. Oh, Oklahoma. Jenny jumped into the pool. She was swimming with Nikki Lane. She said, most men don't want a woman with a legacy in her veins. She said, you can't be amused. Be happy too, you can't blacken the pages with Russian poetry and be touch, and in my darkest nights he's shining. Ooh. Jenny was smoking by the pool. We were riding with Nikki Lane. I said, I'm scared of the Santa Clarita fires. I wish that it would rain. I said, the power of us three could bring absolutely anything except that. The rust and the rain, the thing that washes away the pain. But that's okay, 'cause now when weather turns to May, all my sisters come to pay my bed. He's making birthday cake. Chickens running barefoot. there's a baby on the way, and now my blue banisters are green and gray. Summer comes, winter goes, spring I skip, God knows. Summer comes, winter goes, spring I sleep, heaven knows. Every time it turns to May, all my sisters fly to me to pay.